Heute wird es insofern spannend, noch vor dem Wochenende, weil die lang ersehnten Meldungen aus dem vierten Quartal, sprich die Berichtssaison, heute am Freitag, den 13. startet.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch.
Das ist deswegen eine sehr, sehr wichtige Frage, weil wir derzeit ein wenig im Blindflug uns befinden, im dunklen Tappen, in der Fragestellung, wie sehr wirkt sich schon die Verknappung der Liquidität und die Zinshebung darauf aus, wie sich die Konsumenten verhalten und wie die Umsätze der Unternehmen sind. Es gibt immer wieder Investmenthäuser, die warnen, dass die derzeitigen Gewinnerwartungen der Unternehmen noch immer viel zu hoch sind und diese Gewinnerwartungen revidiert werden müssen. Und das hat natürlich eine sehr starke Auswirkung, weil die Gewinnerwartungen in den Börsenkursen sich schon im Vorfeld wiederfinden. Die Börse handelt die Zukunft und deswegen ist diese Frage sehr, sehr entscheidend. Diese Woche, konkret gestern, sind die aktuellen Inflationszahlen rausgekommen und die fallen nicht so stark, wie sie fallen sollten, aber was zumindest beruhigend ist, dass sie nicht mehr steigen. Wobei diese Nachricht wird, wenn die Inflation sich nicht deutlich ändert, werden die Nachrichten, dass die Inflation nicht mehr stark zunimmt, wird auch nicht sehr lange gefeiert werden von den Kapitalanlagemärkten, weil es sich zeigt, dass wir mit einem deutlich höheren Inflationsniveau als noch vor 2 Jahren uns einpendeln werden. Was mich aber als Frage erreicht hat, und ich möchte das heute vor dem Wochenende kurz besprechen, ist so die Frage, wie sollte man mit privaten Engagements, Investitionen in Startups, in kleinere Unternehmen umgehen? Wie viel Prozent ist sinnvoll? Ist so etwas überhaupt sinnvoll? Und die Frage kommt von einem jungen Unternehmer, der an sich im Moment eine sehr starke Dynamik hat und sehr erfolgreich ist. Und eben da ist die Frage, soll er das machen, soll er Projekte fördern, unterstützen? Die Fragestellung, die er mir geschickt hat, ist tatsächlich sehr komplex zusammengestellt und möchte zerlegen, aus welchem Blickwinkel, wie ich das sehen würde. Es schwingt ein bisschen so mit, dass ihm die Ideen gefallen, er möchte junge unterstützen, er möchte junge motivierte Menschen fördern. Er hätte das auch gerne gehabt, aber da haben sich sehr wenige gefunden. Wenn also jemand aus der Idee heraus quasi Non-Profit-Gedanke, fast wie bei Spenden und wie bei anderen Unterstützungen, Projekte fördern will, dann hört man immer wieder so eine Zahl, es ist natürlich vermögensabhängig, aber irgendwo so zwischen 5 bis vielleicht maximal 10% des Jahresgewinns und Jahreseinkommens könnte man in solche Projekte investieren. Aber, und das ist auch da schon ganz wichtig, meine Erfahrung ist zu diesen Sachen, dass nicht nur die Ideen interessant sind, Ideen gibt es sehr, sehr viele auf der Welt. Die Frage ist immer, wer sind die Personen, wer ist die Person, die diese Idee auch dementsprechend dann umsetzt, verwirklicht, was ganz gefährlich ist und wäre, sich Arbeit zu kaufen, nur weil irgendjemand die Idee geschickt verkauft. Er stellt aber dann die Frage, mit dieser Methode, dass ich Startups, junge Unternehmen in der frühen Phase unterstütze, könnte ich ja meinen Vermögensaufbau möglicherweise beschleunigen. Weil diese Unternehmen können dann wachsen, sind dann sehr viel mehr wert, vielleicht gehen einzelne sogar an die Börse. Und da kommt schon eine ganz andere Sichtweise rein. Weil Vermögen aufzubauen, Gewinne zu optimieren, möglichst hohe Erträge zu erzielen, hat eine ganz andere Sichtweise, als wenn ich die Sachen als Non-Profit und als Unterstützung, als Gönner, als Förderer sehen würde. Und die zwei passen nicht nebeneinander. Wenn ich also Gewinn maximieren will, muss es mir bewusst sein, dass ich einerseits ein höheres Risiko fahre und dann ist noch wichtiger, wer sind die Akteure, wer sind die Personen. In jungen Jahren bin ich auch von sehr vielen Projekten entdeckt worden, also Personen, die Geld benötigt haben, weil wenn heute jemand mit einer Idee kommt und sagt, schau, da ist die Idee und dafür brauchen wir dieses Geld, man muss da sehr vorsichtig sein. Ich habe leider Fälle erlebt, wo eigentlich nicht die Idee dominiert war, sondern die Idee musste erfunden werden, damit man an das Geld rankommt. Und da gibt es durchaus Leute, die genau das als Geschäftsmodell haben, zu sehen, welche Geldtöpfe könnten angezapft werden. Diese Geldtöpfe können sein irgendwelche aktuellen Fördertöpfe oder auch die Bereitschaft von Privatinvestoren zu sagen, ja, bestimmte Summen investiere ich da und dort. Und dann ist es ihr Modell, die passenden Ideen zusammenzustricken, damit sie über diese Ideen zum Geld hinkommen. Und das muss man als Investor sehr, sehr kritisch sehen. Was steckt da dahinter? Also damals in den jungen Jahren bin ich auch einige Male gefunden worden von solchen Geldbedürftigen und habe die Ideen nicht wirklich detailliert genug zerlegt und habe mir da einiges an Erfahrung eingekauft. Deswegen bin ich heute sicherlich zurückhaltender und nicht so schnell euphorisch, wenn irgendwelche Ideen daherkommen. Es finden mich auch derzeit einige Ideen und die Zahl, die ich derzeit so im Kopf habe, ist, würde man sagen, 25 bis 30 Projekte, die ich mir vielleicht anschaue. Und das ist auch immer schon die Frage, ob die Zeit, die man sich nimmt, um so eine Idee anzuschauen, ob die Zeit nicht schon Zeitverschwendung ist. Aber das Verhältnis ist so 25-30-1. Und immer wieder nicht die Idee, sondern die Personen, die Menschen, die Fähigkeiten, die müssen überzeugend sein. Je schwieriger die Wirtschaftslage sein wird, umso mehr werden Personen, die über Vermögen verfügen, ganz sicher von Personen gefunden werden, die Geld benötigen und da werden dann irgendwelche Ideen präsentiert. Gefährlich ist es, wenn dann Vergleiche angestellt werden oder herbeigezitiert werden, wie, was weiß ich, Unternehmen, die irgendwann auch Startups waren und heute ganz groß sind, vielleicht an der Börse sind. Die Big Techs werden immer wieder als Beispiel herangezogen im Technologiebereich. Es ist lieb und nett, dass man diese Vision hat, aber trotzdem vorsichtig ist angebracht. Von der Summe her könnte so ein Investment in der Core-Satellite-Strategie als eine Satellitenposition gesehen werden. Und natürlich ist das wieder abhängig davon, wie viel Vermögen jemand hat, aber diese Satellitenkonstruktion könnte so zwischen 2-5% des gesamten Portfolios ausmachen. Und das könnte als Satellit die Private Equity, die privaten Direktinvestitionsstrategie genommen werden. Und damit könnte man beginnen aufzubauen. Da sind unterschiedliche Crowd-Plattform-Modelle deswegen interessant, weil dort bereits ab sehr kleinen Summen in diese Idee hinein investiert werden kann. Man muss natürlich anschauen, was sind das für Modelle. Es gibt die stabileren Crowd-Plattform-Modelle, die so in Immobilienprojekte hineingehen, in die größenordnungstechnisch irgendwo zwischen 7-9% per anno Rendite bringen. Aber ich merke sehr oft, dass diejenigen, die über sowas nachdenken, in solche Projekte zu investieren, nicht unbedingt an die 7-9% denken, sondern deutlich mehr. Und das ist die zweite Sache, die mir bewusst sein muss. Mit höheren Ertragsaussichten kaufe ich mir automatisch höhere Risiken ein. Für private Kleinanleger sind für diese Fragestellungen immer wieder die Investmentfonds natürlich eine deutlich bessere Lösung, als selber in einzelne Projekte zu investieren. Eine tatsächliche Risikostreuung erreiche ich ungefähr ab einer Größenordnung von 15 bis 20 Positionen. Das heißt, wenn ich eine fondsähnliche oder vermögensverwaltungsähnliche Strategie im Blickwinkel auf die Risikosteuerung erreichen will, dann müsste ich in etwa 20 Projekte, 20 Unternehmen, die im Idealfall in unterschiedlichen Branchensegmenten sich abspielen, um eine echte Streuung zu haben und nicht mir nur Klumpenrisiken einzukaufen. Also ich müsste diese Breite aufbauen, um dann sagen zu können, okay, diese Private Equity oder diese Startup-Position in meinem Portfolio ist einerseits in der Gesamtrelation nicht zu groß und andererseits breit genug, um hier Risiken zu streuen. Ich weiß, dass immer wieder auch Privatanleger gerne zu einzelnen Aktien greifen und oder sich die verkaufen lassen, aber um hier nicht abhängig zu sein von einzelnen Managementsegmenten, Entscheidungen oder einzelnen Industriesparten, ist immer wieder hier angeraten, eher mit Investmentfonds zu arbeiten, weil hier mit kleineren Summen eine deutlich breitere Streuung da ist. Natürlich, wenn ein Unternehmen jetzt mit einer tollen Idee rauskommt und die Aktie hier durch die Decke geht, dann wird sich das in einem Investmentfonds nicht in der sehr starken Relation bemerkbar machen, weil andere nicht so stark nach oben ziehen und vielleicht ist diese Position gerade mal mit 2-3% in einem Riesenfonds drinnen. Umgekehrt, wenn aber einzelne Unternehmen abschmieren, weil das Management dort nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat, dann kann das entweder für die anderen sogar ein Vorteil sein. Dafür gibt es immer wieder Beispiele. Und für den Privatanleger eine Stabilisierung für sein Portfolio, weil nicht gleichzeitig alles komplett abrauscht. Meine Lieblingsbeispiele für Sicherheit nach unten sind immer wieder, jetzt nämlich nicht die Wirecard-Story, aber noch in den Ende der 80er auch in Österreich die Makuland-Story. Und hat jemand nur auf das Unternehmen mit dem Unternehmer des Jahres damals gesetzt. Ich kann mich erinnern, Makulam war Mann des Jahres, Unternehmer des Jahres und ein paar Jahre später war dann die Firma weg vom Fenster und es hat sich herausgestellt, dass er relativ kreativ war. Auch letztes Jahr waren einige Unternehmer des Jahres auf irgendwelchen Magazincovers, die heute im Gefängnis sitzen. Paradebeispiel ist Samuel Bankman-Fried. Man sollte also aufpassen, wenn man als Unternehmer des Jahres auf so ein Cover kommt und kritisch sein, was danach dann passieren könnte. Aber um das wieder nach anzuschauen, wenn jemand damals Makulan als Unternehmer im Portfolio gehabt hat, dann ja, konnte er irgendwann mit den Aktien tapezieren. Hat er die Industriesparte, Bauindustrie oder Infrastrukturindustrie als Investmentfonds im Portfolio gehabt, dann haben mit dem Wegfall von Makulan die Konkurrenten sogar profitiert, weil sie aus der Konkursmasse Geräte günstig rauskaufen konnten, weil sie Projekte übernehmen konnten, weil ein Konkurrent verschwunden ist, sogar ein Konkurrent, der nicht gesund die Preise möglicherweise da und dort nach unten gedrückt hat. Und das ist diese Bereinigung, die in wirtschaftlich schwierigen Lagen auch in anderen Industriesparten stattfindet, dass nicht gesunde Konkurrenten verschwinden, damit der Preisdruck fällt. Die bleiben, können die Preise gesünder gestalten. Und auf der Arbeitsmarktseite passiert auch etwas Wesentliches. Unternehmen, die an sich nicht gesund sind, saugen ja auch fähige Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt ab und wenn die Unternehmen verschwinden, stehen dann damit auch wieder Arbeitskräfte zur Verfügung. Also ist es ein Bereinigungsprozess. Und eben diese Idee, dass man auf einzelne Unternehmen setzt, ob jetzt auf Startups oder auf Einzelaktien, ist immer wieder eher die gleiche Idee dahinter. Ich habe jetzt auch die Fragestellung bekommen, dass zum Beispiel nach dem Krieg die Ukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich aufgebaut werden würde und aufgebaut wird. Ob es da nicht Sinn macht, in einzelne Unternehmen, die in diesem Segment arbeiten und die schon Erfahrung haben, mit Osteuropa zu investieren. Klar, wenn man einen persönlichen Bezug hat zu solchen Unternehmen, kann man das machen, aber hier ist die Aufgabenstellung natürlich immer wieder gleich. Ich muss mich in die Zahlen reinlesen, nur weil eine Story, die in der Auslage ist, gut klingt, das sofort zu kaufen, ohne die Bilanzen da zu durchleuchten und ohne zu sehen, wie, mit welchen Methoden hier gearbeitet wird, wäre zu gefährlich. Die Empfehlung ist auch hier, solche Unternehmen sich anzuschauen, solche Fonds anzuschauen, die solche Themenbereiche abdecken. Und da gibt es große internationale, die Infrastruktur aufbauen, zur Verfügung stellen in allen Bereichen, ob das jetzt die Elektroinfrastruktur ist, ob das nach einem Krieg die Infrastruktur mit Straßen, Eisenbahnnetzen aufzubauen ist, ob das jetzt LNG-Häfen sind, die notwendig sind, um zum Beispiel Flüssiggas nach Europa bringen zu können. Also wenn ich anstatt eines Unternehmens eine gesamte Industriesparte nehme und ich schaue mir hier gerade von mir die Vergangenheitsentwicklungen an, dann sehe ich im Vergleich eines A, weniger Volatilität, sprich weniger managementabhängige Schwankungsbandbreite, damit aber gleichzeitig auch eine stabilere Entwicklung. Und wenn ich die Performance anschaue, ist es egal, welche Zeitperioden, 3, 5, 10, 15, 20 Jahre, in allen Perioden ist dieser globale Fonds deutlich besser in der Performance, im Durchschnitt pro Jahr in etwa doppelt so hoch. Ja, und da stellt sich eben für mich die Frage, warum sollte ich dann in einzelne kleine, möglicherweise sogar illiquide Unternehmen hier investieren, wenn ich die Möglichkeit habe, parallel dazu A, stabiler, weniger Risiko und am Ende des Tages auch mit mehr Ertrag hier zu investieren. Warum sollte ich das machen? Aber es ist immer eine persönliche Entscheidung. Auch ich habe die Harley-Aktie in meiner Garage hängen und die Kurse schaue ich mir seit Jahren nicht an, weil mir das egal ist. Das ist eine andere Motivation, hier die zu haben. Es gibt auch von ganz großen globalen Unternehmen Aktien, die heute schon fast wie ein Fonds gesehen werden können, weil als Mischkonzern sie so groß aufgestellt sind, dass sie eigentlich die globale Wirtschaft abbilden. Das sind Einzelfälle. Aber immer wenn man eine bestimmte Nische hernimmt und dort in diesem Bereich arbeitende Unternehmen, dann wird es riskanter. Also ich hoffe, dass diese Gedanken heute zu den Satelliten, zu Private Equity, zu Einzelunternehmerinvestments, zu glücklichen Ideen, die mich finden, dass dazu diese Ideen heute helfen, die richtig zuzuordnen. Ich sage nicht, dass man das nicht machen sollte, aber die kritische Zuordnung, die Distanz ist ganz wichtig. Immer wenn es heißt, schnell, schnell, innerhalb der nächsten 2 Wochen muss das entschieden werden, weil dann ist das vorbei oder da sind die Investoren da und da sind die Zeitfenster zu. Dann bin ich heute der Meinung, dass man diese schnell, schnell Themen eher von außen betrachten sollte. Und ich habe so seit, naja, 15 bis 20 Jahren oder seit 15 Jahren so die Einstellung, dass ich darauf warte, dass ich mich selber bedauere, verpasste Chancen nicht nochmal zu kriegen. Und in der Mehrzahl ist es so, dass ich eher beruhigt bin, weil diese offensichtlichen verpassten Chancen sich dann als Gott sei Dank nicht getätigte Investitionen und Erfahrungsverhinderung sich rauspuppen und ich dann eher mehr Bestätigung bekomme, dass langsamere Entscheidung schneller ist, als zu schnell sich da mitreißen zu lassen. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende, wünsche hoffentlich da und dort die Möglichkeit, angenehm Skifahren gehen zu können und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.